Auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sein. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich war vor ein paar Monaten schon mal hier, als die Gemeinde und einige Seminaristen des Theologischen Seminars Rheinland, wo ich gerade Theologie studiere, hier zusammen evangelistische Tage durchgeführt haben. Und da habe ich auch schon ein paar von euch kennenlernen dürfen. Und jetzt freue ich mich sehr darüber, hier zu sein und bei euch predigen zu dürfen. Und ich werde einfach du sagen, weil das die Sache einfacher und persönlicher macht, wenn es für euch okay ist. Ich habe dich erwählt. Dieser Satz kann total unterschiedliche Reaktionen auslösen. Hört man zum Beispiel ein, ich habe dich erwählt, dass du heute das Klo putzen darfst. Yay! Oder ich habe dich erwählt, dass du meine Monatsmiete bezahlen darfst. Das klingt eher ein bisschen ätzend. Aber wenn wir das in einem anderen Zusammenhang hören, dann kann das richtig schön klingen. Die meisten von euch sind ja verheiratet oder waren zumindest schon mal verliebt. Und in diesem Kontext, stellt euch mal vor, ihr hört diesen Satz aus dem Mund eures Angebeteten oder von eurer Traumfrau. Ich habe dich erwählt. Du bist es. Genau du und niemand sonst. Mit dir möchte ich, keine Ahnung, denkt euch was Romantisches aus, in den Sonnenuntergang reiten, Briefmarken sammeln, Bienen züchten. Kurz und knapp, ich habe dich erwählt, um mit dir den Rest meines Lebens zu verbringen. Dich zu lieben. Was alles in diesem Satz drinsteckt. Es macht unglaublich viel mit uns Menschen, wenn uns jemand sagt, dass er sich für uns entschieden hat, dass wir erwählt sind. Wenn wir in der Schule im Sportunterricht einmal der waren, der zuerst in eine Mannschaft gewählt wurde. Oder unter allen Freunden der zu sein, mit dem man jetzt gerade Zeit verbringen möchte. Oder wenn der Arbeitskollege sich dafür entscheidet, genau dich zu fragen, ob man ihm helfen kann, weil er deine Kompetenzen zu schätzen weiß. Wir alle haben diesen tiefen Wunsch in uns, dass uns jemand erwählt, dass sich jemand für uns entscheidet. Und jetzt kommt die wunderbare Wahrheit, nämlich, du bist erwählt. Und mein Wunsch ist es, dass wir heute nach diesem Gottesdienst alle etwas mehr begreifen, wozu wir erwählt sind und wie wunderbar diese Erwählung durch Gott ist. Ich eingeschlossen. Und dass wir, wenn wir das verstanden haben, auch etwas mehr danach leben. Und das ist, denke ich, die größte Herausforderung immer. Wir wissen unglaublich viel, auch was wir jetzt alles schon gehört haben. Ich fand, das war ein wunderbarer Einstieg hier mit Gott ist unser Vater, er liebt uns und er passt ganz genau auf uns auf. Und ich finde, jetzt besteht die größte Herausforderung darin, dass dieses Wissen auch in unser Herz rutscht und wir dann danach leben und danach handeln. Denn Gott möchte uns heute etwas mehr mit seiner Liebe überraschen. Und meine Bitte an euch und auch an mich ist es, lasst euch darauf ein. Ich wurde bei meiner Predigtvorbereitung da auch schon das ein oder andere Mal überrascht. Jetzt möchte ich euch erstmal sagen, um welchen Text es heute überhaupt geht. Und zwar steht der in Epheser 1, 3 bis 6. Und das ist ein wunderschöner Hymnus auf Gott. Darin wird Gott mit großartigen Worten gepriesen, denn sein Wille wird hier dargestellt. Und das ist ein Wille, der sein Herz zeigt, der seine Liebe und seine Gnade zeigt, die in diesem Herzen stecken. Und Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, lobt dafür Gott aus ganzem Herzen. Also in Epheser 1, 3 bis 6. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch Christus mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt überschüttet hat. Das geschah dadurch, dass er uns in ihm schon vor Erschaffung der Welt auserwählt hat, damit wir in seiner Gegenwart ein heiliges und untadeliges Leben in Liebe führen. Es hat ihm gefallen, uns nach seinem Willen von Anfang an durch Christus dazu zu bestimmen, seine Söhne und Töchter zu sein. Das alles dient zum Lob der Herrlichkeit, die in seiner Gnade besteht. Diese Gnade hat er uns durch Jesus erwiesen, den er liebt. Mein Thema heute ist, heute schon erwählt. Und passend zu diesem Thema möchte ich zwei Checks mit euch durchführen. Zuerst den Qualitätscheck. Wie genau sieht diese Erwählung aus? Was für eine Qualität steckt dahinter und warum sind wir überhaupt erwählt? Und danach kommt dann der etwas anspruchsvollere Teil, und zwar der Realitätscheck. Wie genau sollte sich das in meinem Leben auswirken, wenn ich tatsächlich verstanden habe, worum es geht? Also, erst gucken wir uns die Qualität an und dann die Realität. Also, der Qualitätscheck. Qualität hat verschiedene Merkmale, woran man sie festmachen kann. Ein Merkmal ist ja das Herstellungsdatum. Und dabei gilt oft, je älter, umso besser. Also trifft es vielleicht nicht unbedingt auf Dönerfleisch zu, aber vielleicht auf eine schöne Flasche Wein oder sowas. Oder um nochmal das Thema Beziehung zu nennen. Wenn ich jemanden seit einem Tag kenne und der kommt dann her und sagt mir, ich habe dich erwählt, mich für dich entschieden, du sollst mich heiraten. Also ich glaube dem das einfach nicht. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich den gerade mal 24 Stunden kenne und der mich überhaupt nicht kennt, hatte der ja kaum Zeit, seine Entscheidung zu treffen. Aber wenn ich dagegen mit jemanden schon seit mehreren Jahren kenne und auch schon längere Zeit mit dem zusammen bin und dann fragt er mich, hey, willst du mich heiraten, denn ich habe mich für dich entschieden. Dem glaube ich das. Und Gott, der hat uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. In Vers 4 steht, das geschah dadurch, dass er uns in ihm schon vor der Erschaffung der Welt auserwählt hat. Gott hat uns schon vor Erschaffung der Welt gekannt. Er hat uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt und sich für uns entschieden. Und an dieser Entscheidung hat sich all die Jahre nichts geändert. Gott hat dich schon vor Erschaffung der Welt nicht nur liebevoll geplant und gewollt, nein, noch viel mehr. Er hat dich erwählt. Und zwar ganz egal, ob unsere Eltern uns wollten oder nicht und ob unsere Klassenkameraden oder Arbeitskollegen uns das immer zu verstehen geben, dass wir bei denen willkommen sind oder nicht. Und es hängt auch nicht davon ab, ob ich mich jetzt gerade geliebt fühle oder nicht. Wir wurden bereits vor Erschaffung der Welt erwählt. Und diese Erwählung hat Ewigkeitsqualität. So viel also zum Herstellungsdatum. Damit kommt jetzt die Frage nach dem Zweck. Denn das macht ganz entscheidend die Qualität der Erwählung aus. Wozu sind wir erwählt? Der Text sagt, damit wir in seiner Gegenwart ein heiliges und untadeliges Leben in Liebe führen. Es hat ihm gefallen, uns nach seinem Willen von Anfang an durch Christus dazu zu bestimmen, seine Söhne und Töchter zu sein. Habt ihr das gerade gehört? Wir sind dazu erwählt, die Kinder von Gott zu sein. Und ich weiß, es ist was, was wir ganz arg oft tun. Aber ich möchte euch bitten, heute einfach mal so zu tun, als hättet ihr das vorher noch nie gehört und diese Wahrheit noch mal ganz neu an euch ranzulassen. Gottes Wille ist es, dass wir seine Söhne und Töchter sind. Dass wir von ihm adoptiert werden. Daran hat der Freude, das will er. Das ist dieser Wille, von dem hier die Rede ist, der offenbart die ganze Gnade und Gunst und Freundlichkeit und vor allem die Liebe von Gott. Und das ist einfach so ein krasses Vorrecht, dass wir von Gott adoptiert sind. Denn Gott hätte uns auch retten können, ohne uns zu adoptieren. Er kann uns gerecht sprechen, ohne uns in seine Familie aufzunehmen. Dazu ist es gar nicht nötig, dass er diese Vater-Kind-Beziehung schafft. Aber Gott ist eben ein Beziehungsgott. Er ist keineswegs verpflichtet, uns zu adoptieren. Aber er will es. Weil diese Adoption uns jetzt eine total neue Beziehung zu Gott ermöglicht. Und bevor ich uns jetzt ausmale, was genau es bedeutet, dass wir von Gott adoptiert sind, müssen wir uns erstmal unseren Anfangspunkt nochmal daran erinnern. Und der Anfangspunkt ist, und das ist knallhart, wir sind alle Sünder. Von unserem Wesen her sind wir egoistisch, faul, undiszipliniert, selbstsüchtig, zornig und einfach nur auf uns selbst bedacht. Und das ist keine angenehme Wahrheit. Aber es ist die Wahrheit über uns, auch wenn es uns oft schwerfällt, sie zu schlucken. Aber die gute Nachricht an der ganzen Sache ist jetzt, Gottes Gnade ist größer. Denn es hat ihm gefallen, uns Sünder, auf die das alles zutrifft, zu seinen Kindern zu machen. Und es ist deshalb so wichtig, dass wir verstehen, wie schlecht wir vorher waren. Nicht damit wir uns jetzt selber irgendwie hier so bemitleiden können und sagen können, ach, wir armen Menschen, wir sind so doof. Sondern weil das Gottes Gnade einfach unglaublich viel größer macht, wenn wir verstehen, woraus er uns eigentlich gerettet hat. Gott hat es gefallen, uns Sünder zu seinen Kindern zu machen. Gott ist jetzt unser Vater. Und wir können mit ihm reden, wie mit einem guten und liebenden Vater. Wie mit unserem Papa. In der Bibel werden ganz viele Rollen von Gott beschrieben. Dass er Richter ist, dass er Schöpfer ist, unser Herr und Meister, Lehrer, der Heilige, der Gerechte. Und das stimmt auch alles. Aber die Vaterrolle ist die Beziehung, welche die innigste ist, die, an der er am meisten Freude hat. Und sie ist die Rolle, in der wir die meisten Vorrechte genießen können, die die Gemeinschaft mit ihm entscheidend prägt und die bis in alle Ewigkeit auch noch im Himmel bestehen wird. Und da ist es total egal, wie wir unseren eigenen leiblichen Vater erfahren haben, ob das ein guter Vater war oder nicht. Denn Gott ist ein guter Vater, weil er uns bedingungslos liebt. Bedingungslos. Wir müssen absolut nichts dafür machen. Und er versteht uns. Problemlos. Auch wenn alle anderen sagen, ach, die spinnt doch mal wieder, die Bibi, was die da mal wieder am Rumquatschen ist. Gott weiß, wie ich es meine. Und er kümmert sich um unsere Bedürfnisse. Er stillt unsere tiefsten Sehnsüchte. Weil er ist unser Papa. Und genau darin bestehen auch diese reichen Segnungen, von denen in Vers 3 die Rede ist. Da steht, der uns durch Christus mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt überschüttet hat. Wir haben absolut nichts davon verdient, aber trotzdem empfangen wir es. Und das ist uns nur deshalb möglich, weil Christus am Kreuz den Fluch auf sich genommen hatte. Wir müssen uns das nochmal bewusst machen, auch das ist etwas, was wir schon so oft gehört haben. Aber ein komplett Unschuldiger wurde für uns verflucht, denn wir sind alle Sünder. Aber wir sind so wertvolle Sünder für Gott. So teuer wurden wir bezahlt. Wenn ich zum Beispiel für ein Auto 30.000 Euro zahle, dann ist es ein Hammerauto und es hat eine Hammerqualität. Wenn ich dagegen nur 500 hinblätter, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass es irgend so eine Schrottkarre ist. Also der Preis bestimmt in den allermeisten Fällen die Qualität. Und so ist es auch hier. Der Preis, den Gott für uns bezahlte, bestimmt das Erbe, das wir nun bekommen. Und Gott hat alles bezahlt, damit wir in unserer Rolle als seine Kinder jede geistliche Segnung bekommen. Denn Gott hält seinen Kindern gegenüber absolut nichts zurück. Das lesen wir auch schon in Römer 8, Vers 32. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? All das, was Gott uns verheißt, das können wir schon jetzt hier auf der Erde bekommen. Unser Christsein ist nämlich nicht nur gut für die Ewigkeit. Und ich bin mir echt durchaus bewusst, dass der Himmel noch mal 10.000 Mal besser wird als hier. Und dort wird es gigantisch sein und voll gut und keine Ahnung, dort werde ich vermutlich den ganzen Tag nur jubeln und mich freuen, weil es einfach so klasse sein wird. Und es ist auch wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf behalten und dass wir diese Ausrichtung haben, dass dieses Leben hier nicht alles ist. Aber das ist nicht mein Punkt heute, sondern mein Punkt heute ist, Gott möchte uns schon hier freimachen, schon jetzt, während wir hier auf dieser Welt leben. Gott möchte uns schon hier mit allem beschenken. Das bedeutet nicht, dass wir gar kein Leid mehr durchmachen müssen, denn das gehört zum Leben dazu. Aber wir haben etwas, was größer ist als dieses Leid. Wir haben jetzt eine Hoffnung in uns, die größer ist als die Verzweiflung draußen in der Welt. Die Hoffnung, die in uns lebt, weil Christus am Kreuz gestorben ist und weil Gott jetzt unser Vater ist, ist größer als all das Leid, das von der Welt in uns hineinströmt. Als Kinder Gottes müssen wir keine Angst mehr haben. Und wir müssen auch nicht mehr diese ganzen Dinge machen, die wir gar nicht mehr tun wollen, wie lügen, rauchen, trinken, zornig werden, zwanghaft die Kontrolle behalten müssen oder was ihr auch immer bei euch selber findet. Wir sind frei, wir müssen diese Sachen nicht mehr machen. Aber wie viel von dieser Freiheit nehmen wir tatsächlich in Anspruch? Denn es steht uns bereit, wir müssen noch zugreifen. Und genau das ist der Haken und der Grund, warum ich jetzt zum Realitätscheck komme. Wie viel davon leben wir tatsächlich aus? Eine kleine Spannungspause. Der Realitätscheck. Glauben wir tatsächlich das, was die Bibel über unsere neue Identität als Kinder Gottes sagt? Glauben wir der Wahrheit der Bibel? Und dafür habe ich ein paar Fragen vorbereitet, um das rauszufinden. Und ich möchte euch einfach bitten, wenn ihr sie beantwortet, dass ihr ehrlich und treu zu euch selbst seid und nicht einfach nur sagt, ja, ich weiß das schon, sondern wirklich nochmal prüft, stimmt das? Weil ich kenne es von mir, also dass ich immer dazu neige, anderen vorzuheucheln, ich sei besser, als ich es tatsächlich bin und fromm und reif an dem Punkt, wo ich gerne schon wäre, aber noch nicht bin. Aber das müssen wir nicht, denn wir sind alles Christen, wir sind alles Geschwister in Gott und Gott weiß genau, an welchem Punkt wir stehen. Und er will uns genau dort haben. Wir müssen nicht so tun, als ob wir weiter sind, als wir tatsächlich schon sind. Also wenn ich jetzt die Fragen stelle, dann überlegt euch bitte nicht, was euer Nachbar wohl antworten würde. Denn dabei geht es nur um dich und um Gott. Und es sind echt Fragen, bei denen ich mir persönlich wünschte, ich könnte jede einzelne von denen mit Nein beantworten. Weil das wäre echt der Idealfall. Dann wäre ich schon voll heilig. Aber wenn ich ehrlich bin, beantworte ich ziemlich viele von diesen Fragen noch mit Ja und nicht mit Nein. Und das zeigt mir immer wieder, wie viel Gott noch an mir arbeiten muss. Aber es zeigt mir glücklicherweise auch, wie viel er noch verändern kann. Und wie sehr er sich wünscht, dass ich es endlich vollkommen erkenne, welche Segnungen er für mich bereithält, weil er mich als seine Tochter erwählt hat. Und dass ich das endlich komplett begreife und für mich annehme. Und dasselbe wünscht er sich auch für euch. Also hier kommt der ultimative Realitätscheck-Test. Wachst du morgens manchmal auf und fragst dich, warum du jetzt eigentlich aufstehen solltest? Und stehst du dann manchmal nur deshalb auf, um zu funktionieren? Stehst du häufiger vor dem Spiegel und bist unzufrieden mit dem, was du siehst? Fühlst du dich häufig überfordert? Oder wünschst dir, du wärst lieber jemand anders? Fühlst du dich eingeschüchtert in der Gegenwart von Menschen, die deiner Meinung nach klüger oder hübscher oder sportlicher oder erfolgreicher sind oder eine bessere Mutter oder ein besserer Vater? Hast du manchmal das Gefühl, dass du dich vor anderen beweisen musst und besser darstellen musst, als du tatsächlich bist? Hast du Angst, etwas im Leben zu verpassen? Hast du Angst, dass du zu wenig Leistung bringst oder den Ansprüchen der Menschen um dich herum einfach nicht gerecht wirst? Hast du Angst zu versagen? Hast du Angst, dass da niemand ist, der dich verstehen könnte? Machst du dich selbst manchmal wiederholt fertig für etwas, was du mal wieder falsch gemacht hast? Und zweifelst du dann daran, ob du wertvoll bist? Du bist wertvoll. Fühlst du dich wertlos, wenn dir Menschen das über einen längeren Zeitraum lang einfach nicht bestätigt haben? Und traust du dich manchmal nicht, zu Gott zu kommen, weil du so viel falsch gemacht hast, dass du denkst, er könnte dir schon wieder nicht vergeben? Spielst du den anderen in Wirklichkeit was vor und bist gar nicht du selbst? Zweifelst du in deinem tiefsten Inneren daran, dass Christus tatsächlich auch dann an dieses Kreuz gegangen wäre und diesen Fluch auf sich genommen hätte, wenn du der einzige Mensch auf der Welt gewesen wärst? Glaubst du, dass du es wert gewesen wärst? Zweifelst du, dass du auch dann liebenswert bist, wenn du mal einen ganzen Tag lang nichts für andere gemacht hast und einfach nur faul warst? Ich weiß, das sind ziemlich viele Fragen und man kann diese Liste auch noch ziemlich lange fortsetzen. Und wenn wir auch nur eine dieser Fragen mit Ja beantworten, dann hat Gott ein unglaubliches Potenzial, uns zu verändern. Und ich kann persönlich ziemlich viele dieser Fragen noch mit Ja beantworten. Aber Gott kann noch viel, viel mehr an mir verändern, als ich im Moment sehe, was überhaupt kaputt noch an mir ist. Und was er verändern wird, das wird gigantisch gut sein. Allerdings kann er mich nur dann verändern, wenn ich es auch tatsächlich zulasse. Und das bedeutet, dass ich Zeit mit ihm verbringe. Und damit kommen wir zu der sogenannten stillen Zeit. Also so wird es ja in christlichen Kreisen genannt, wenn man Zeit mit Gott verbringt. Und ich weiß, dass es ganz oft eine Qual ist und sich Menschen denken, boah, muss ich jetzt so früh aufstehen? Und es ist irgendwie ganz oft verlockend, was anderes zu machen, irgendwie stattdessen fernzugucken oder sich mit Freunden zu treffen oder dann hat man noch tausend Sachen zu tun und die stille Zeit fällt irgendwo unter den Tisch. Aber das Ding ist, wenn ich tatsächlich verstanden habe, dass Gott mein Papa ist, wie kann ich dann anders, als nicht einfach nur jede Sekunde meines Tages Zeit mit ihm verbringen zu wollen und einfach nur die ganze Zeit in seine Arme rennen zu wollen? Er kennt mich durch und durch. Sowieso, also warum sollte ich ihm nicht auch gleich alles von mir aus erzählen? Und er liebt mich unendlich. Also warum sollte ich nicht auf seinen Schoß klettern? Ich freue mich total drüber, dass ich mittlerweile an den Punkt gekommen bin, wo ich mich derbst drüber freue, wenn ich Zeit mit Gott verbringen kann. Wo das wirklich die Zeiten am Tag sind, wo ich mich schon die ganze Zeit drauf freue, endlich Quality Time mit Gott zu verbringen. Deshalb lasst uns bitte endlich verstehen, was es bedeutet, dass wir Kinder Gottes sind. Lasst uns endlich mit allem, was uns beschäftigt, zu ihm kommen. Er weiß es sowieso schon. Und wenn wir die Sachen ihm erzählen, dann wird er dort Heilung schenken und wird Sachen verändern und wird Berge versetzen. Er will uns lieben. Und wenn wir diese Zeit mit ihm verbringen, dann leben wir auch so, wie der Text es fordert. Denn in all diesen Segnungen, die ich gerade beschrieben habe, steckt auch eine Forderung mit drin. Und zwar, dass wir heilig und makellos leben. Aber die Segnungen der Erwählung stehen vor der Forderung der Erwählung. Die Forderungen sind lediglich eine Folge der Segnungen. Also, zuerst lasst uns Gottes Vaterherz erkennen und die Liebe und Güte darin. Und dann können wir auch dementsprechend leben. Dann müssen wir nicht mehr uns selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern wir können den anderen höher achten als uns. Dann müssen wir nicht mehr schlecht über andere reden, nur damit wir selbst besser darstellen. Dann wird es uns auch leichter fallen, diese Zwänge, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, nicht mehr auszuüben, wie Rauchen, Trinken, Alkohol, Lügen, Trinken und Alkohol ist vermutlich dasselbe, Kontrollzwang, Lästern, zornig werden. Dann können wir all das, was Gott in uns hineingelegt hat, tatsächlich zu seiner Ehre ausleben. Und so leben wir dann auch zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, wie es wirklich in dem Text heißt. Denn in all diesen Segnungen züchtigt Gott uns auch. Das heißt, er erzieht uns auch. Das machen Eltern mit ihren Kindern ja auch. Sie erziehen sie. Und genau das möchte Gott mit euch und mit uns, mit mir auch machen. Und ich will ehrlich zu euch sein. Diese Erziehungsmaßnahmen gefallen mir ganz oft einfach nicht. Und ich habe da ganz, ganz arg oft keine Lust drauf, weil es wehtut, weil es schmerzhaft ist und weil es mir mal wieder zeigt, wie schlecht ich bin. Aber ich weiß, dass am Ende etwas ganz Wunderbares dabei rauskommen wird. Ich weiß, dass am Ende, wenn Gott mich immer mehr erzieht, ich immer freier sein kann und immer heiler sein werde. Und dann kann ich meiner Erwählung gerecht leben. Dann kann ich so leben, wie es Gott gefällt. Das Ganze geht nicht von jetzt auf gleich. Dass wir verstehen, dass wir Kinder Gottes sind, das ist eine Reise und keine Lehre. Aber ich reise sowieso unglaublich gerne und diese Reise mit Gott, das ist die allerallerschönste Reise, die ich mir vorstellen kann. Und Gott hat auf dieser Reise sehr viel Geduld mit uns. Sehr, sehr viel Geduld. Wirklich. Das heißt, wir können auch Geduld mit uns selbst haben. Und auch mit den Menschen um uns herum. Auch mit unserem Sitznachbarn. Denn nicht nur ich selbst bin erwählt und ein Kind Gottes, sondern ihr alle seid es auch. Und deshalb werden wir auch dazu ermahnt, eben einander zu lieben, was auch aus dieser Segnung heraus klar gemacht wird. Ich habe gehört, dass ihr da letzt eine Predigt hatte zum Thema Nächstenliebe. Deshalb denke ich, kennt ihr euch da jetzt ziemlich gut mit aus. Mein Wunsch ist es einfach, dass ihr Gott die Gelegenheit gebt, dass er euch diese Wahrheiten wirklich klar macht und dass er sie euch tiefer ins Herz reinschreibt. Ich finde, es sind so Zwiebelthemen. Man denkt immer, man hätte was verstanden, weil man eine Schicht tiefer gekommen ist, aber da sind noch 10.000 andere Schichten, wo man es noch mal tiefer verstehen kann und noch mal tiefer verstehen kann. Deshalb ist es echt mein Wunsch, dass wir immer mehr in der Bibel lesen und darin lesen, was Gott eigentlich Gutes über uns denkt und dass wir Zeit mit Gott verbringen, egal wie. Wir können zum Beispiel Und das mache ich unglaublich gerne. Jeden Morgen aufstehen und ihn bitten, dass er uns hilft, dass wir uns selbst mit seinen Augen sehen können. Und zwar voller Liebe und Gnade, als ein wunderbares Kind Gottes. In Zephania 3 steht, dass Gott jubelt und vor Liebe sprachlos ergriffen ist, wenn er dich sieht, wenn er einen von uns sieht. Und wenn ich sowas lese, dann denke ich, ja, dann fällt es Gott nicht schwer, etwas zu finden, was er toll an mir findet. Und dann kann er mir das auch mitteilen. Und dann wird er das auch sagen. Und dann können wir ihn auch bitten, dass er uns dabei hilft, unsere Mitmenschen auch mit diesen Augen voller Liebe zu sehen und voller Gnade. Denn Gott ist treu, er erhört Gebete. Und wenn wir das beten, dann verändern wir damit auch selber unseren Blickwinkel auf uns selbst und auf die Menschen um uns herum. Oder zumindest, wenn die Menschen, die wir kennen, Gott noch nicht kennen, dann sind sie ja trotzdem unendlich geliebt von ihm. Das Ding ist, das ist eine Veränderung, die von innen heraus geschehen muss. Deshalb kann ich jetzt auch nicht hingehen und sagen, seid immer pünktlich auf Arbeit, putzt eure Zähne gut, keine Ahnung, seid immer nett zu euren Mitmenschen, lästert nicht über andere, macht, was euer Chef euch sagt. Ihr könnt das alles gerne machen und hey, Gott freut sich echt unglaublich drüber, wenn ihr das macht. Aber ihm ist es viel wichtiger, dass unser Herz zuerst verändert wird und dass unser Handeln dann aus diesem veränderten Herzen heraus folgt. Und das ist halt eine Veränderung, die nur Gott bewirken kann. Deshalb lasst uns mehr Zeit mit ihm verbringen. Egal, ob wir beim Autofahren uns einfach mal die Zeit nehmen, mal kein Radio hören, sondern da mit ihm reden, beim Sport machen, während wir putzen. Und dann natürlich diese speziellen Zeiten, die einfach nur für Gott reserviert sind, wo wir einfach mal nur Zeit mit Gott verbringen. Und da müssen wir auch gar nicht die ganze Zeit reden oder so. Ich habe mal von einem gehört, der hat sich immer so einen tollen Sessel gemacht, das war sowieso sein Lieblingssessel. Und dann hat er sich da reingesetzt und hat gesagt, so, das ist jetzt der Gott-hat-mich-lieb-Sessel. Und jetzt sitze ich hier drinne und bin mir einfach mal darüber bewusst, dass Gott mich lieb hat. Also, wie ihr Zeit mit Gott verbringt, da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber verbringt Zeit mit ihm. Das ist echt der wirksamste Tipp, den ich uns geben kann. Ich möchte uns nochmal das alles deutlich machen. Wir sind alle Sünder. Aber jetzt sind wir erwählt. Wir sind Kinder Gottes. Gott selbst ist unser Vater, unser Papa. Das ist die innigste Beziehung, die er zu mir hat und die ich zu ihm habe. Gott liebt uns unendlich. Also müssen wir uns diese Liebe nicht mehr irgendwo anders holen. Nicht in der Anerkennung von anderen Menschen, nicht in unseren eigenen Leistungen, die wir vollbringen, nicht mit Erfolg auf Arbeit. Gott versteht uns. Wir müssen uns nicht mehr unverstanden fühlen. Und er stillt all unsere Bedürfnisse. Wir müssen nicht mehr versuchen, unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte irgendwo anders zu stillen, sondern einzig und allein in der Gegenwart Gottes. Deshalb ist es auch mein Wunsch und Wille für uns. Lasst uns das erkennen, damit wir wirklich heilig und makellos leben und den Unterschied machen. Damit wir frei sind. Damit wir die Liebe Gottes einfach in unsere Herzen so tief reingeschrieben haben, dass sie einfach nur übersprudeln kann. Und Gott wird uns verändern, denn er ist treu. Er hat das versprochen. Und dann wird die Hoffnung in uns größer sein als die Verzweiflung in der Welt da draußen. Ich möchte noch beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Vater, ich möchte dir so sehr dafür danken, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich möchte dir so unglaublich dafür danken, dass du uns echt erwählt hast und dass deine Liebe zu uns da absolut keine Grenzen kennt. Herr, und du siehst, wie oft wir diese Liebe vergessen und du siehst, wie oft wir an uns selbst zweifeln. Und ich möchte dich bitten, dass wir wirklich deiner Liebe den Raum geben, uns zu verändern, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du in uns diese ganz tiefe Sehnsucht nach dir hineinpflanzt und dass du uns dann auf den Wegen führst, die uns echt dazu führen, dass wir diese Sehnsucht einfach nur bei dir stillen wollen, Gott. Ich möchte dich bitten, dass du uns bewusst machst, was das mit unserer Identität macht und was das mit unserem Wert macht, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr. Verändere du uns, denn wir von uns aus können das nicht. Wir sind schwach und das weißt du. Aber deine Gnade und Liebe ist so viel größer, Herr. Und dafür danke ich dir. Danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Und danke, dass du auch heute noch zu uns sprichst. Amen.